Der Widerstand gegen die mRNA-Technik wächst, auch in der Schweiz. Dort will ein Aktionsbündnis jetzt sämtliche derartige Impfungen untersagen. Jetzt gibt es einen ersten Erfolg, denn der Protest gegen die Spritze erreicht das Parlament. Unser Schwerpunkt heute. Außerdem 54 Millionen Euro für NGOs. Als Brandenburgs AfD-Fraktionschef Christoph Berndt diese Zahl hörte, machte er eine knallharte Ansage. Und die Grünen und der Krieg. Im Bundestag macht die Partei Druck für Tauruslieferungen. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir gleich in die Schweiz kommen und damit auch zu neuen Zahlen über die Folgen der mRNA-Spritze auf die Bevölkerungsentwicklung, zunächst wichtige Meldungen vom Donnerstag. Der Verfassungsschutz darf die AfD bis auf Weiteres nicht als gesichert rechtsextrem einstufen. Das verkündete das Verwaltungsgericht Köln am heutigen Donnerstag im Rahmen einer Eilentscheidung. Gleichzeitig machten die Richter deutlich, dass sie erhebliche Zweifel an den Argumenten des Geheimdienstes haben. Zwar gäbe es innerhalb der Partei Bestrebungen gegen die freiheitliche Grundordnung, jedoch existiere keine das Gesamtbild beherrschende Prägung derartiger Positionen. Damit erscheint ein Erfolg des Verfassungsschutzes im Hauptverfahren unwahrscheinlicher. Die Einstufung als gesichert rechtsextrem gilt als Voraussetzung für ein mögliches Verbot der AfD. Am heutigen Donnerstag haben in Genf neue Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA begonnen. Bis Redaktionsschluss wurden keine Ergebnisse bekannt. Parallel sorgt ein Bericht des Magazins Politico für Aufsehen. Unter Berufung auf einen hochrangigen Berater der US-Regierung heißt es dort, in Washington gäbe es die Hoffnung auf einen israelischen Angriff gegen die Islamische Republik. Das Blatt zitiert den Beamten mit den Worten, dass es politisch deutlich besser wäre, wenn die Israelis zuerst und allein zuschlagen und Iran anschließend gegen uns zurückschlägt und wir damit mehr Gründe hätten, zu handeln. Das Szenario erinnert an den Krieg im vergangenen Jahr. Auch damals gingen die Angriffe zunächst von Israel aus. Erst in der Schlussphase beteiligten sich auch die USA. In Brandenburg zeichnet sich ein Schlagabtausch ab. Auf der einen Seite 48 staatsnahe NGOs, auf der anderen AfD-Fraktionschef Christoph Berndt. Am Mittwoch griff Berndt die Organisationen scharf an. Er bezeichnete sie als Feinde der Demokratie. Hintergrund ist ihre staatliche Finanzierung. Denn NGOs erhielten in Brandenburg laut dieser großen Anfrage der AfD-Fraktion in den vergangenen Jahren 54 Millionen Euro von der Regierung. Im März soll das Thema im Landtag beraten werden. Die Debatte sorgt schon jetzt für Nervosität. So haben die 48 Organisationen vor wenigen Tagen eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Darin fordern sie indirekt weitere finanzielle Unterstützung. Außerdem heißt es, die Anfrage sei kein Ausdruck parlamentarischer Kontrolle. Nach Ansicht von Berndt ist das Schreiben vor allem eins, eine Sammlung von Phrasen.
Die trieft voller Gemeinplätze und voller Phraseologie, Haltung, Respekt und Toleranz, Zivilcourage, Gewaltdiskriminierung, Rechtsruck, Hass. Die ganzen Schlagworte werden aufgeführt. Warum dieses Aufgebot an Phrasen? Weil wir gefragt haben, wie viel Geld bekommen diese Organisationen. Wer sich dagegen wehrt, wer das als Angriff auf sich und auf die Demokratie versteht, der beweist, dass er von Demokratie nichts verstanden hat, dass er ein Feind der Demokratie ist. Und das ist offensichtlich bei diesen zivilgesellschaftlichen Organisationen der Fall.
Bezahlen mit der eigenen Handfläche. Was klingt wie Science Fiction, ist in Frankreich bereits Realität. Ein Pariser Supermarkt der Kette Carrefour testet genau das. Darüber berichtet die französische Zeitung The Connection. Demnach ist die Zahlung an einem Terminal nur möglich, wenn der Kunde sein Bankkonto zuvor mit einem Scan seiner Handfläche verknüpft hat. Das bedeutet, ohne biometrische Registrierung gibt es keinen Bezahlvorgang. Die Betreiber argumentieren, so ließen sich Betrugsfälle etwa mit gestohlenen Bankkarten ausschließen. Kritiker sehen das anders. Sie befürchten, dass eine solche Technik Technik künftig genutzt werden könnte, um Zahlungen umfassend zu überwachen. Die Anonymität beim Einkauf wäre damit faktisch beendet. Im deutschsprachigen Raum ist eine Einführung nach aktuellem Stand nicht geplant. Auf Anfrage unserer Redaktion haben große Supermarktketten in Deutschland, Österreich und der Schweiz entsprechende Pläne gegenwärtig ausgeschlossen. Auch in der Schweiz werden Forderungen nach einer Aufklärung der Corona-Politik immer lauter. Dort fordert ein Zusammenschluss verschiedener Akteure eine umfassende Aufarbeitung möglicher Corona-Verbrechen während der Pandemiejahre. Am Montag stellte das Aktionsbündnis Freie Schweiz die konkreten Schritte vor. Der Nationalrat der Schweizer Volkspartei, Remi Wissmann, will ein Moratorium für mRNA-Impfstoffe durchsetzen. Ziel ist es, die zugelassenen Produkte neu zu prüfen. Konkret fordert er, dass sämtlichen mRNA-Impfstoffen die Notzulassungen entzogen werden. Außerdem sollen Gesundheitsbehörden von den weiterhin gängigen Impfempfehlungen mit mRNA-Präparaten abraten. Ebenso will er die Pharmakonzerne und betroffene Behörden in die Verantwortung nehmen. Rechtsanwalt und Nationalrat Remi Wissmann fasste gegenüber auf 1 seine Absichten zusammen.
Auf der einen Seite plane ich ein Moratorium für modifizierte RNA-Impfstoffe, die eben nicht verifiziert wurden in der üblichen Planungsphase und die nicht kontrolliert wurden, wie die üblichen Standards waren vor 2020. Da soll ein Moratorium rein als Motion. Dann zweitens plane ich einen Vorstoß, der verlangt, dass Artikel 22 des Epidemiengesetzes gestrichen wird. Das ist der Blankoscheck an die Kantone, dass sie Impfobligatorien einführen können. Drittens plane ich einen Vorstoß, der verlangt, dass Artikel 70 vom Epidemiengesetz gestrichen wird. Das ist ein Blankoscheck an den Bundesrat, an die Bundesverwaltung, solche Haftungsfreizeichnungen in Verträge reinzunehmen. Dann der vierte Punkt ist, dass man im Heilmittelgesetz, tönt jetzt ein bisschen technisch, dass man in diesem Heilmittelgesetz klar macht, dass diese Impfstoffe, diese mRNA-Impfstoffe eben auch als sogenannte Neulandverfahren taxiert werden mit einer verstärkten Haftung und Garantie und mit verstärkten Pflichten hinsichtlich Aufklärung der Bürger und Bürgerinnen.
Die angekündigten Vorstöße des Aktionsbündnisses könnten weitreichende Auswirkungen haben. Wissmann will seine Aufklärungsmoratorien in der kommenden Frühjahrssession im Parlament einbringen. Nach Darstellung der Initiatoren fehle den durch Notzulassungen auf den Markt gebrachten mRNA-Impfstoffen bis heute eine umfassende Überprüfung sowie notwendige Langzeitstudien. Mögliche Nebenwirkungen und Gesundheitsschäden seien daher nicht ausreichend erforscht. Genau auf diesen Punkt soll das Moratorium Staat und Öffentlichkeit aufmerksam machen.
Also das Aktionsbündnis Freie Schweiz, wir engagieren uns sehr stark in der Gesundheitspolitik und wir haben jetzt einfach gesehen, mit der Teilrevision des Epidemiengesetzes, mit fehlender Aufarbeitung der Corona-Zeit, dass es hier mehr braucht als nur Revisionen der Gesetze. Und wir haben deshalb gesagt, es braucht ein Moratorium der mRNA-Impfung. Weil wir gesehen haben, durch all diese neuen Studien, die mRNA-Impfung ist ja keine normale Impfung, traditionelle Impfung, sondern sie ist eigentlich eine Gentherapie, das Paul-Ehrlich-Institut nennt es, einen genetischen Impfstoff, der in einer Notfallzulassung und ohne die erforderlichen Studien zugelassen wurde und dann an den Menschen verimpft wurde. Und da haben wir einfach gesehen, da braucht es einen Stopp, einen Marschhalt, dass man überprüft, sind diese mRNA-Impfstoffe wirklich sicher und wirksam, bevor das dann noch mehr ins Gesetz oder in die verschiedenen Gesetze zementiert wird.
Bei der Pressekonferenz war auch Hausarzt Dr. Daniel Beutler anwesend. Er erklärte gegenüber auf 1, was mRNA-Impfstoffe von herkömmlichen Impfungen unterscheidet und wo er konkrete Risiken sieht.
Bei einer herkömmlichen Impfung wird eine genau definierte Menge Antigen eingespritzt mit einer mehr oder weniger definierten Immunantwort durch Bildung von Antikörpern. Und bei der mRNA, respektive mRNA, diese modifizierte RNA, Ribonukleinsäure, das ist nicht die ursprüngliche mRNA, die wurde ein Nukleosid wurde ersetzt. Dort wird dann nicht das Antigen eingespritzt, sondern eine Kopiervorlage für das Antigen. Und unsere Körperzellen werden dann dazu gebracht, dieses Antigen, das Spike-Protein des Virus, zu produzieren. Und da muss man damit rechnen, dass irgendwo im Körper irgendwelche Zeit, irgendwelche Menge von diesem Spike-Protein produziert wird. Und das ist der große Skandal.
Die massenhaft verabreichten mRNA-Injektionen hatten weitreichende gesundheitliche Folgen für die Bevölkerung. Auch wenn offizielle Behörden und Pharmakonzerne das weiterhin entschieden bestreiten. Kritiker verweisen dagegen auf eine aus ihrer Sicht erkennbare Verschlechterung der öffentlichen Gesundheit seit Beginn der Impfkampagnen Anfang 2021. Besonders auffällig sei der Rückgang der Geburtenzahlen. Der Gesundheitsökonom und Statistiker Dr. Konstantin Beck fasste für uns zentrale Punkte zusammen.
Also grundsätzlich werden Impfschäden immer noch schlecht erhoben und Statistiken bekommt man nicht oder sind nicht publiziert. Und deshalb habe ich mich auch in den letzten Jahren jetzt auf die Geburten fokussiert. Die Geburten werden eben automatisch, routinemäßig und vollständig erhoben jeden Monat. Und da kann man nicht so gut an den Daten drehen. Also vor allem sieht man, dass die Geburten eben dramatisch eingebrochen sind seit 2022 und auf diesem tiefen Niveau bleiben oder sogar jedes Jahr noch tiefer fallen. Schweiz hat heute 2024 die tiefste Geburtenrate der Geschichte.
Alle Interviews dieses Schwerpunktes können Sie auch in voller Länge sehen, exklusiv unter www.auf1.tv. Ob in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz, wenn Sie über die Corona-Aufarbeitung informiert bleiben wollen, dann ist Auf 1 für Sie die erste Adresse. Unser Sender wird Sie über alle Entwicklungen zum Schweizer Moratorium auf dem Laufenden halten. Doch dafür benötigen wir Ihre Unterstützung. Fördern Sie jetzt kritische Corona-Berichterstattung unter www.auf1.tv/unterstützen. Berlin galt lange als schwieriges Pflaster für die AfD im Osten. Doch 7 Monate vor der nächsten Wahl zum Abgeordnetenhaus ändert sich das Bild. Die Partei erreicht in der Hauptstadt einen neuen Umfragerekord. Aktuell liegt sie so hoch wie noch nie seit ihrer Gründung. Und zum ersten Mal auf Rang 2. Nach der Erhebung der Agentur INSA rangieren CDU und SPD bei 22 bzw. 16%. Grüne und Linke liegen genau gleich auf bei jeweils 15%. Die AfD hält bei 17%, ein Plus von 8% im Vergleich zur letzten Wahl. BSW und FDP kommen auf 4%. Beide Parteien wären damit noch im Rennen um den Einzug ins Abgeordnetenhaus. Auch Wochen nach der Veröffentlichung der Epstein-Akten kommt der Skandal um das Netzwerk des Sexualstraftäters nicht zur Ruhe. Inzwischen drängt sich die Frage auf, sind die veröffentlichten Dokumente überhaupt vollständig oder findet eine Nachzensur statt? Diesen Vorwurf erheben mehrere demokratische US-Abgeordnete gegenüber dem Sender CNN. Danach sollen in den veröffentlichten Akten Dutzende Zeugeninterviews des FBI fehlen. Das lässt etwa eine Inhaltsübersicht vermuten, die 325 Vernehmungen von Opfern aufzählt, von denen sich aber mindestens 90 in den Akten nicht finden lassen. Auch mehrere Zeugen selbst hätten die Protokolle ihrer Aussagen nicht gefunden. Darunter soll auch die Aussage einer Zeugin sein, die angibt, nicht nur von Epstein, sondern auch von Donald Trump missbraucht worden zu sein. Das Weiße Haus bestreitet sowohl die Vorwürfe der Zeugen als auch eine Zensur des veröffentlichten Materials. Ein Sprecher des Weißen Hauses räumt aber ein, dass einzelne Dateien gelöscht wurden. Gründe dafür könnten etwa Doppelungen oder fortlaufende FBI-Untersuchungen sein. Die Kriegsvorbereitungen in der Bundesrepublik gehen ungebremst weiter. Und ein Schwerpunkt soll dabei anscheinend auf der Ausbildung im Drohnenkrieg liegen. Das geht aus einer internen Weisung des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Carsten Breuer, und des Staatssekretärs Nils Hilmer hervor. Sowohl die Steuerung eigener Drohnen als auch die Abwehr feindlicher unbemannter Objekte sollen bereits Bestandteil der allgemeinen Grundausbildung werden. Diese soll auch radikal vereinheitlicht werden. Nach dem Willen des Verteidigungsministeriums werden in Zukunft alle Teilstreitkräfte dieselbe einheitliche Grundausbildung durchlaufen. Der Fokus soll dabei ausdrücklich auf dem Heimatschutz, also dem Einsatz auf bundesdeutschem Gebiet, liegen. Ein Blick in die weiteren Inhalte der Ausbildung offenbart, welche Gefahren die Armeeführung dabei für realistisch hält. So sollen bereits in der Grundausbildung Kenntnisse zum Schutz vor einem Angriff mit biologischen oder chemischen Kampfstoffen vermittelt werden. Die Grünen im Bundestag bleiben auf Kriegskurs. In der Regierungsbefragung am Mittwoch drängten sie erneut auf die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Dabei verwies der Grünen-Abgeordnete Robin Wagener ausdrücklich darauf, dass mit den Raketen Ziele im russischen Hinterland angegriffen werden sollten. Verteidigungsminister Boris Pistorius schloss in seiner Antwort eine Lieferung des Waffensystems nicht ausdrücklich aus.
Jetzt war ich selber mit der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe gerade in der Ukraine und sehr deutlich wurde uns gesagt, dass sie den Taurus braucht. Wann liefern Sie endlich Taurus?
Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege, zum Thema Taurus ist auch in diesem Haus alles gesagt, was öffentlich gesagt werden kann.
Der Marschflugkörper Taurus hat eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern. In einem Einsatz gegen Ziele in Russland sehen Kritiker eine Eskalationsgefahr. Eine solche Lieferung könnte Deutschland aus ihrer Sicht noch stärker in den Krieg hineinziehen. Mehrere deutsche Bundesländer äußern gegenüber auf 1 vorsichtige Kritik an den Forderungen der GEZ-Medien nach einer deutlichen Erhöhung der Rundfunkgebühr. Ein Sprecher der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen weist etwa auf den bereits bestehenden Beitragsüberschuss von ARD und ZDF hin. Wörtlich schreibt er: Die Anstalten sind auskömmlich finanziert. Die Beitragsmehreinnahmen sind noch größer als bisher angenommen. Hintergrund der Anfrage war die Empfehlung der KEF-Kommission, den Rundfunkbeitrag deutlich niedriger zu erhöhen als von den Sendern gefordert. Auch das Land Bremen deutet an, dass die Entscheidung über Beitragserhöhungen nicht allein durch die Medien erfolgen könne. Gegenüber auf 1 betont ein Sprecher, wie wichtig ein Zitat fachlich fundiertes Verfahren bei der Festlegung des Rundfunkbeitrags sei. Dabei schwingt mit, die Forderungen der Öffentlich-Rechtlichen seien eben nicht fachlich fundiert. Auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweizer fühlte sich durch die KEF-Empfehlung in einer ablehnenden Haltung gegenüber weiteren Beitragserhöhungen bestätigt. Und damit kommen wir zum Interview des Tages. Noch immer ist eine der Nord Stream-Leitungen in der Ostsee funktionsfähig. Die zweite ist beschädigt, könnte aber nach Einschätzung von Fachleuten repariert werden. Die Bundesregierung schließt eine Wiederinbetriebnahme aus. Doch nun kommen überraschende Signale aus den USA. Dortige Investoren sollen Interesse daran haben, die Erdgas-Pipeline zu kaufen. Das wirft eine brisante Frage auf. Will Washington die Gaslieferungen von Russland nach Deutschland wieder ermöglichen und gleichzeitig unter eigene Kontrolle bringen? Über diese mögliche strategische Wende habe ich mit Auf1-Redakteurin Cornelia Kirchweger gesprochen. Die USA haben Nord Stream maßgeblich in den Ruin sanktioniert. Und jetzt wollen sie die Pipeline kaufen. Fast könnte man dahinter Kalkül vermuten. Ist das so?
Naja, schon, weil Gazprom ist jetzt insolvent, hat noch ein bisschen gestundet bekommen von den Konkursbehörden in der Schweiz und sucht jetzt Investoren. Und da gibt es schon einen Investor, der David Lynch, ein Freund von Trump, der will das ganze Werk billiger aus der Konkursmasse kaufen. Also das ist kein schlechter Deal. Trump hat sich immer damit gerühmt, dass er Nord Stream beendet hat. Er hat auch Merkel klargemacht damals, der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. So geht das nicht. Es kann nicht sein, dass die USA für die Verteidigung Europas und Deutschlands Steuergeld ausgeben und dafür bereichert aber der deutsche Staat die Russen, weil sie Gas von Russland kaufen. Also er hat das ziemlich klargestellt. Und es gab ja schon vorher Sanktionen, die ab der Krim-Annexion durch Russland von der EU in Gang gesetzt wurden. Es ist auf jeden Fall, der Baubeginn war 2018 und ab da wurde der Bau schon torpediert. 2021 fertiggestellt, 2022 war dann Sense, weil im Februar ist der Russland-Ukraine-Konflikt ausgebrochen und im Herbst wurde die Pipeline in die Luft gesprengt. und sie gehört zu 100% wieder Gazprom. Betreibergesellschaft ist die Nord Stream 2 AG. Und interessant ist auch, dass die Reparaturkosten würden übrigens 500 Millionen Euro ausmachen. Und es ist interessant, dass das Interesse an Nord Stream seit Trumps Amtsantritt da war, weil Biden hat daran kein Interesse gehabt. Und dieser David Lynch hat ja unter Biden einen Lizenzantrag gestellt, 2024, für Verhandlungen mit Gazprom, obwohl das ein sanktioniertes Unternehmen ist, um hier Bewegung in die Nord Stream-Sache zu bringen. Biden hat das abgelehnt. Und David Lynch hat jetzt wieder unter Trump einen neuen Lizenzantrag gestellt, hat die Rückendeckung von Trump. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut durchkommt. Lynch hat sich auch mit deutschen Beamten im Wirtschaftsministerium schon getroffen, voriges Jahr. Und da waren auch Vertreter der Industrie dabei, die Chefs der Industrie. Und ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht bald ein Konflikt auftauchen wird zwischen der Industrie und der Politik der Deutschen, weil die Industrie natürlich sich freuen würde, wieder billiges Russlandgas zu bekommen. Das ist ihnen egal, ob das jetzt die USA kontrollieren oder Russland.
Was sagt eigentlich Russland zu dem Vorhaben?
Russland hatte bis 2024 eine klare Position. Nein, Nord Stream, USA geht gar nicht. Im März 2025 hat dann der Außenminister Sergei Lavrov offen gesagt, es gibt Gespräche über die Pipelines mit den USA. Das war unter Trump. Bedingungen Russlands für diesen Deal: ein Verkauf geht nur dann, wenn garantiert ist, ein physischer Gastransport und eine dauerhaft rechtliche Sicherheit von Sanktionen und eine souveräne Infrastruktur, weil die Pipeline gilt ja als russisches Eigentum. Und dazu kommt noch, man könnte den Verkauf der Pipeline zum Kern machen für die Gespräche, Friedensgespräche Ukraine-Russland, wo man dann der Russland Zugeständnisse machen müsste. Und es gab eben schon verschiedene Treffen im Hintergrund. Wer sind die Akteure? Der US-Sondergesandte Richard Grenell, der ist ein Vertrauter von Trump. Und der Ex-Gazprom-Manager Matthias Warnig, die haben das eingefädelt. Und es gibt eben in den Delegationen USA, Russland immer wieder Gespräche dazu. Inhalt der Gespräche: eine Derussifizierung, wobei US-Unternehmen als Zwischenhändler fungieren würden. Warum Derussifizierung? Weil mit Gazprom als Eigentümer geht gar nichts. Da gibt es eine Brandmauer von EU-Vorschriften dagegen. Der Clou für Washington wäre, Trump würde die volle Kontrolle über den Gashahn in Europa haben und würde vielleicht noch einen Deal aushandeln mit den Russland, mit den Russen, der für ihn vorteilhaft, und Deutschland und die EU sind geknebelt in dem Wohlwollen oder in der Abneigung Trumps. Ja, und Argumente dagegen für Russland: Russland würde die geopolitische Hebelwirkung verlieren, wenn die USA Eigentümer sind. Und eine Abhängigkeit von US-Entscheidungen natürlich. Und es ist natürlich so, dass die Gefahr besteht, aber wahrscheinlich wird Trump das auch tun, er kauft das Gas von Russland relativ günstig und verkauft es dann teuer an Europa weiter, was aber den Russen ziemlich egal ist. Aber auch intern, innenpolitisch für Putin könnte das eine Art Gesichtsverlust sein, wenn er praktisch Gazprom, eine Infrastruktur von Gazprom, an die USA verkauft.
Brüssel und Deutschland haben eine juristische Brandmauer gegen die Übernahmepläne der USA errichtet. Wie und warum?
Ja, die EU sieht natürlich den Kauf durch die USA als Gefahr für die Energiesouveränität, was absolut lächerlich ist, weil die EU hat sich ja bereits in die Abhängigkeit der USA begeben über die Flüssiggasimporte, auch mit einem Handelsvertrag, den die Frau von der Leyen voriges Jahr mit Trump in Schottland ausgemacht hat. Sie hat durch gezielte Finanz- und Transaktionsverbote einen Schutzwall errichtet, der eine Inbetriebnahme von Nord Stream de facto unmöglich macht. Und vor allem im 18. Sanktionspaket vom Vorjahr war dieses Transaktionsverbot drinnen. Das besagt, dass es Unternehmen, EU-Unternehmen untersagt ist, jegliche Dienstleistungen, Finanzierungen oder technische Unterstützung für den Betrieb oder die Wartung dieser Pipelines zu kooperieren. Und dann gibt es noch die Gasrichtlinie, wo der Netzbetrieb von der Gaslieferung getrennt ist. Das heißt also, man kann natürlich Gas liefern, aber ich brauche ja auch das Netz und die Leitungen. Und da entscheidet Deutschland, aber auch natürlich die EU. Und die EU hat sich ja selber einzementiert, weil sie einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern bis April 2027 festgeschrieben hat. Deutschland hat wahrscheinlich unter Druck der EU, anders kann ich mir das nicht vorstellen, die Lex Nord Stream praktisch auf die Beine gestellt, ein speziell auf diese Situation hingeschnittenes Gesetzespaket. Es gibt hier ein neues Außenwirtschaftsgesetz gegen die Übernahme einer kritischen Infrastruktur durch beliebige ausländische Investoren. Auch USA ist damit gemeint. Dann gibt es bei der Anlagenprüfung eine Änderung. Es geht hier nicht darum, ob der Käufer vertrauenswürdig ist, sondern ob der Betrieb durch diesen Investor ein Sicherheitsrisiko ist. Da geht es eben mit dem Argument öffentliche Ordnung und Sicherheit. Der Besitzer wäre dann zwar die USA, aber das Gas kommt immer noch aus Russland und Gas könnte zur Waffe werden, heißt es. Und damit nicht diese wichtige Infrastruktur in die Hände kommt, gibt es also noch eine ganze Reihe von Subgesetzen. Im Grunde argumentiert Deutschland genauso wie die USA, nämlich mit der öffentlichen Ordnung und der Sicherheit. Die USA macht mit diesem Argument, nämlich chinesische Investitionen in den USA, schwierig.
Das vollständige Gespräch mit Cornelia Kirchweger finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Mit dem vorangegangenen Interview bietet Auf1 Ihnen einen exklusiven Einblick in die neuesten politischen Entwicklungen rund um die Nord Stream Pipeline. Doch die fortlaufende Aufzeichnung solcher Formate erfordert ein Studio, Technik, Redakteure und Recherche. Sie können dazu beitragen, dass wir auch zukünftig auf Sendung sind. Über das Spendenformular direkt unter dem Video. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.